Ein trauriger Abschied, eine Menge News und noch mehr Filme. Das und mehr heute in dieser brandneuen Ausgabe bei den Rittern des Filmgenuss.
Und damit herzlich willkommen hier bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir sind zurück an den Mikrofonen. Mir gegenüber im virtuellen Raum, jetzt benutze ich mal deine Worte, Nicolas Cage, a.k.a. der Arthouse Otto.
Was geht ab? Und ich unterhalte mich wie immer mit dem einzigartigen Bossi, dem Blockbuster Babo.
Back am Block. Was geht ab? Was geht ab? Wir haben eine bunte Tüte, einen bunten Sack voll mit Geschenken für euch und wir gehen auch direkt rein. Zwei Ereignisse, die diese Woche sehr unerwartet überschatten. Zum einen ist der legendäre Darsteller, Hollywood-Legende Robert Redford, friedlich eingeschlafen, wie es so in der Presse heißt. Robert Redford, rest in peace an dieser Stelle, ganz genau. Robert Redford ist verstorben. Der ist nicht nur als Schauspieler in seiner, ich weiß gar nicht, 60-jährigen Karriere in Erscheinung getreten, sondern auch als Umweltschützer und auch als Regisseur. Tatsächlich, ich habe es eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ne, ich kenne eher so sein Spätwerk. Ich habe auch so ein paar Lieblingsfilme oder Filme, die ich sehr gerne mit ihm sehe oder die mich auch geprägt haben, so auf für gewisse Genre. Wenn ich hier so die Liste durchscrolle, sehe ich gerade so prominent auch Spy Game. Kennst du den mit Brad Pitt von Tony Scott?
Nee.
Der ist sehr cool. Sehr cool inszeniert. Da hat er auch so eine Mentorenrolle gegenüber Brad Pitt. Ich habe auch gestern so im Rahmen durch Instagram gescrollt und Leute haben halt Erinnerungsposts an Robert Redford und da waren auch so ein paar Fotos dabei. Aus den 70ern schätze ich, 70er, 80er, nee, 70er. Er sieht aus so ein bisschen, oder sagen wir Cliff Booth, aus Once Upon a Time in Hollywood, ne?
Stimmt.
Sein Style ist so ein bisschen angelehnt an den Robert Redford aus den 60ern und 70ern.
Weißt du? Voll.
Die Frisur, der auch mit Sonnenbrille, dieses offene Hawaii-Hemd und so. Und hier haben die beiden sogar zusammen in einem Film gespielt. Ich weiß gar nicht, was der erste Film ist, den ich mit ihm zusammen gesehen habe. Ich kann es nicht ganz. Also die Brücke von Arnheim habe ich gesehen, aber da wusste ich nicht, dass das Robert Redford ist, weil der Film ist ja voll mit Stars. Sowas wie Der Clou.
Ich habe das alles nicht gesehen, ehrlich. Also weißt du, so New Hollywood, so 60er, ey, da bin ich ganz, ganz ungebildet, was das angeht. Aber auch so Jenseits von Afrika und wie sie alle heißen, ja. Staatsanwälte küsst man nicht so, das habe ich alles nicht gesehen, ey. Meine Eltern waren halt keine Cineasten, die sowas alles im Regal stehen hatten.
Und ja. Jetzt, wo du Jenseits von Afrika nennst, ne, Sidney Pollack sagt er ja sicher was, ne?
Mhm.
Der Regisseur. Mich nicht alles täuscht, war der sogar bester Film, ne? In seinem Jahr. Hatte ich auch den besten Film bekommen. Ja, aber zuletzt, wie gesagt, wir kennen ihn aus, was ich noch nennen würde, ist natürlich All is Lost, ist auch sehr sehenswert, ein Film, den Robert Redford komplett alleine trägt, der ist so ein bisschen auf Überlebensmission, der segelt mit seinem Schiff oder mit seiner Yacht, mit seinem Segelboot, ist nicht so groß, das Teil, plötzlich kommt ein Sturm und er ist manövrierunfähig und er versucht halt so aus dieser versucht sich halt zu retten und sein Segelboot wieder seefähig zu machen und das Interessante an dem Film ist, er spricht kein Wort, er sagt glaube ich ein einziges Mal was und Ja, ist auf jeden Fall ist mal was anderes. Vor allem im hohen Alter so einen Film zu machen und auch wortlos zu Schauspielern, ne? Das ist schon außergewöhnlich und fand ich auch sehr unterhaltsam. War ein sehr schöner Film tatsächlich und zuletzt ist er auch über das MCU in Erscheinung getreten, der breiteren Mehrheit, ich weiß gar nicht. Ja, aber wenn ich das hier so durchscrolle, der Pferdeflüsterer habe ich tatsächlich damals nicht gesehen, das ist von 98, ich weiß noch, als die Plakate überall hingen, aber ich habe den auch nicht gesehen, habe das immer so ein bisschen als Schnulzenfilm irgendwie abgetan.
Oh, hey, ich habe einen seiner Filme gesehen, die Legende von Bagger Vance, den Film habe ich mal gesehen. Ja.
War das ein Golffilm? Kann das sein?
Ja, da spielt Will Smith so den Caddy von irgendwem.
Ja. Und wer ist da noch in der Hauptrolle?
Matt Damon,
okay.
Ja, dann, sehe ich,
ja. Okay, ja, den habe ich auch gesehen, aber ich erinnere mich an Robert Redford überhaupt nicht. Ja.
Er war ja auch Regisseur.
Ach so, das war sein Regiefilm, okay.
Ja, der ist ja Regisseur gewesen.
Ah, okay. Da siehst du, von Löwen und Lämmern, von denen habe ich auch noch mal vor ein paar Monaten irgendwie reingeguckt. Tom Cruise, wenn mich nicht alles täuscht, und Meryl Streep. War ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Der war sehr so, ja, der hatte so Parallelhandlungen. Der ist dann immer so in der Zeit zurückgesprungen. Ist schon eher speziell leer gewesen, so von der Inszenierung her. Ja, aber sehr bewegte, sehr einflussreiche Leben. Hollywood-Figur, ja.
Ja. Zwei Kinder hat er verloren, wusste ich auch nicht.
Oh, krass.
Eins scheinbar schon im Kinderbett und einen Sohn schon vor 5 Jahren. Ja, krass.
Ja, was man eben noch sagen kann, mit viele Robert Redford in Verbindung gebracht haben, natürlich das Sundance Film Festival, ne, was er ja erst, wie hast du eben gesagt, er hat das so ein bisschen populärer gemacht, ne?
Ja.
Ich habe ja sogar gedacht, er hätte das gegründet und dann haben wir eben erst herausgefunden, nee, er hat es erst so richtig so auf die Mainstream zur Aufmerksamkeit. Er hat es auf den Weg gebracht, ja. Vorher war das wohl nicht so groß.
Nee, und er jetzt, war da wohl ab 81 so Chairman, sag ich mal.
Ja. Und jetzt ist ja Sundance irgendwie das, was irgendwie Venedig oder Cannes für Europa ist Sundance für die USA, ne? Könnte man fast schon sagen. Also viele Uraufführungen von Klassikern, modernen Klassikern. Ja,
warum sich fehlen. Ja, aber scheinbar lohnt sich das jetzt nicht mehr, irgendwie das in Utah abzuhalten, weil die ziehen ja oben nach Boulder, Colorado, gerade noch gelesen haben. Was ich komisch finde, weil wenige 100 Kilometer von Boulder hat Colorado ja schon ein anderes Filmfestival, aber gut. Das Telluride, das ist ja auch in Colorado.
Ach, das ist in Colorado, Telluride,
ja.
Okay.
Ja.
Ja, das war ja zuletzt mit Werner Herzog in sehr prominent in den Schlagzeilen, ne? Weil er da ja auch seinen letzten Film präsentiert hat.
Und weil er so mit diesem Festival so ein bisschen sein Social-Media-Dasein aufgezogen hat.
Ja?
Ja, Werner Herzog hat er erst seit kurzem Instagram und so die ersten Posts waren ja alle vom roten Teppich.
Ach nee, warte mal, hab ich...
Ja, Digga, du folgst ihm schon, das habe ich schon gesehen.
Folge ich schon? Okay, ja, ja. Okay.
Es ist Werner fucking Herzog, natürlich folgen wir dem.
Ja. Ach witzig, hat er da jetzt seine Social-Media-Karriere erst gestartet jetzt sozusagen, ja.
Jo.
Im Spätherbst. Ja, cool, ich freue mich auch auf seinen Film. Der startet, glaube ich, über Elefanten im Nebel? Nee, wie heißt der nochmal? Ghost Elephants, genau. Der startet über National Geographic, Disney Plus, nächstes Jahr erst im Stream. Ich weiß nicht, ob er vorher schon ins Kino kommt, ja. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich verdammt nochmal drauf, ja.
Okay, also wir bewegen uns da wieder im dokumentarischen Bereich.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Okay. Ja, ich muss mal hier den Kollegen ranholen, mit dem ich neulich gedreht habe, der schon in dem Werner Herzog-Film am Start war. Ja, das wär ganz witzig, mal so ein paar Geschichten aus erster Hand zu hören.
Das wäre cool, ja.
Ja. Ja, Werner Herzog. Aber jetzt haben wir schon wieder fast unsere perfekte Überleitung verpasst, weil wir waren bei Filmfestivals und Filmpreisen.
Auch. Aber lass mich noch die zweite News abfeuern, genau, die ich eben diese Woche so ein bisschen. Sagt dir der Name Larry Ellison was?
Nee.
Larry Ellison. Das ist einer der Mitbegründer, die News hast du vielleicht auch mitbekommen, einer der Mitbegründer von Oracle. Oracle ist so ein IT-Unternehmen, ne? Die machen so Datenbankzeug, glaube ich. Und Larry Ellison, der galt jetzt irgendwie kurzzeitig als reichster Mann der Welt. Also er hat wohl irgendwie um $1 Milliarde oder um, keine Ahnung wie viel, 1 Million, hat er Elon Musk überholt.
Wow.
Und warum ist das wichtig? Larry Ellison hat einen Sohn, der heißt David Ellison, und der hat Skydance Media gegründet, und die sind fusioniert mit Paramount. Und es ist Paramount / Skydance Media. Und und jetzt bahnt sich tatsächlich ein krasser Deal an, denn dieses Medienunternehmen plant tatsächlich Warner zu schlucken. Und das sieht wohl auch sehr gut aus, dass das wohl klappen könnte. Und das würde zu einem großen neuen Medienkonzern mutieren. Wenn wir mal dran denken, dann gäbe es halt nur noch so große Player wie Amazon, Apple, Disney und eben Paramount, Warner Plus. 4 Stück.
Ja.
Und die klassischen Filmstudios, wie wir sie kennen, würden immer mehr, die verschwinden immer mehr von der Landschaft, ne? Und nur mal so, dass du es gehört hast oder dass du mal so einen kleinen Eindruck hast oder ihr alle da draußen, Paramount hält unter anderem folgende Franchises. Wo ist es hin? Ach, da. Jäger des verlorenen Schatzes, Der Pate, Star Trek, Spiel mir das Lied vom Tod, Grease, Forrest Gump, Chinatown, Titanic, Der Soldat James Ryan. Das sind so deren, das ist so ein bisschen deren Portfolio. Und bei Skydance hast du unter anderem noch Mission Impossible und Terminator.
Ja, oder auch bei Paramount, ne, diese ganzen Taylor-Sharing-Geschichten, die laufen alle über Paramount Plus. So das.
Also es ist halt spannend im Hinblick auf das Streaming-Geschäft. Ne? Es würde wahrscheinlich, wenn es dazu kommt, langfristig, mittelfristig, würde wahrscheinlich wieder ein Streaming-Anbieter verschwinden. Warner mit HBO, die haben ja HBO im Repertoire, ne? Das gehört ja zusammen. Und die würden ja quasi wahrscheinlich auch ihren Streaming-Dienst nochmal umbauen und wird's langsam, ich meine, für uns User ist es gut, ne? Es wird langsam ein bisschen übersichtlicher, aber es fühlt sich alles ein bisschen arg weniger Vielfalt so, ne, in der Filmlandschaft, die wir dann, wenn es nur noch so 3-4 große Player gibt, die quasi so die Unterhaltungsbranche dominieren, das wäre schon schade. Wenn es jetzt so im Hinblick mit dem reichsten Mann der Welt und so, ne, oder einem der reichsten Männer der Welt oder seinem Sohn, die dann quasi auch so eine gewisse Kontrolle über diese Medienkonzerne haben. Ich meine, da sind ja nicht nur, Filmfranchises, es sind ja Serien und auch Nachrichtensender involviert, ne? Oder halt, es ist ja nicht nur Unterhaltungsbranche, sondern auch so, sag mal, Infotainment und Nachrichtenportale, die da irgendwie mit zugehören. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr kritisch ist. Also der Artikel, den ich dazu gelesen habe, da hieß es dann halt so, David Ellison, also jetzt der Sohn von, Larry Ellison, der Vater, also der jetzt als reichster Mann der Welt gilt, hat das wohl schon im Hintergrund so ein bisschen immer hat er schon so wohl auf die Trump-Regierung eingewirkt oder er wirkt immer noch darauf ein, dass da von Regierungsseite oder von Kartellamt, Kartellbehörde kein oder wenig Steine im Weg gelegt werden, ne? Also der hat wohl auch ein Interesse daran, dass es zu dieser Fusion kommt und ja, ich finde es jetzt nicht so cool. Ich finde es besser, wenn es viele Studios gibt und jeder sein eigenes Süppchen kocht und klar ist es immer schwerer, am Markt zu bestehen, aber vielleicht ist es auch in der Zeit, dass diese Studios sterben müssen. Ich weiß es nicht. A24 schafft es ja auch mit ihrem eigenen Weg zu bestehen.
Die sind aber auch schon lange kein kleiner Player mehr.
Sind kein kleiner Player, aber sie haben ihre eigene Philosophie, weißt du? Und,
das schon. Aber hast du neulich diese Artikel gelesen über den Net Worth von A24?
Nee.
Alter, A24 ist mittlerweile 3,5 Milliarden wert.
Okay, dann gebe ich dir mal einen Vergleich. Was schätzt du, wie viel Warner über den Ladentisch gehen soll?
10 Milliarden.
Nee, ist mehr tatsächlich.
20.
Ja, leg noch was drauf.
25.
Ja, eher so um die 40.
Was?
Von 40 Milliarden, genau. Und damit wir noch einen Vergleich haben, Star Wars wurde von Disney, also nur das eine Franchise, 20? Wurde von Disney für 4 Milliarden gekauft.
Ach, 4.
Okay. Ja. Also, was hast du jetzt gesagt? Wie viel war A24?
3,5 Milliarden.
3,5 Milliarden, okay. Ja. Das ist tatsächlich nochmal im Vergleich, ne? Also Qualität und Unternehmenswert, wie weit das irgendwie schon auseinandergeht. Ich meine, Warner bedient halt ein viel größeres Entertainment-Gebiet, sag ich mal, ne? So nicht nur mit.
Ja.
Das sind ja nicht nur Spielfilme, da sind ja auch Animationsfilme und Serien und weiß ich nicht, was alles mit drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit Warner gleichzeitig auch HBO meinen. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass das 40 Milliarden umfasst. Also das gesamte Paket, ne?
Das kann schon gut sein, ja.
Also Fernsehsender, Nachrichten, der komplette Unterhaltungs-Infotainment-Apparat, ja.
Hm.
Vielleicht sogar Videospiele, ja. Da ist Skydance ja auch sehr krass hinterher, was die Videospielbranche angeht, ja. Aber mal sehen. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Ich gehe aber mal davon aus, dass es dazu kommen wird. Ich habe das Gerücht schon vor vielen Wochen irgendwie mal irgendwo gelesen, aufgeschnappt, dass es da wohl was gibt, eine Entwicklung. Oder war das in Verbindung mit Universal, Paramount und Universal? Das kann auch sein. Nun denn, von den vielen Filmstudios kommen wir zu einem, The Studio. Das war ja bei den Emmys, die ja in der Nacht von was? Sonntag auf Montag? Ja, ne? In der Nacht von Sonntag auf Montag verliehen wurden. War The Studio ja auch öfters mal, wurde das ja öfters mal genannt. Und du bist ein bisschen enttäuscht aus der Emmy-Verleihung rausgekommen, ne?
Also beziehungsweise ich war am nächsten Morgen enttäuscht. Ich bin jetzt nicht nachts aufgeblieben oder so. Ne? Oh. Nee, da hat unter anderem Adolescence ziemlich hart abgeräumt. Ne? Über die Serie haben wir uns ja hier auch, was heißt relativ detailliert, aber doch, ich würde sagen, relativ detailliert unterhalten. Und die hat in sehr, sehr vielen Kategorien zu meinem Erstaunen zum Beispiel The Penguin rausgehauen aus dem Wettbewerb. Und da war ich so ein bisschen, okay, da war ich überrascht von, sag ich mal, weil dieser Junge, wie hieß er denn überhaupt nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Der Hauptdarsteller?
Genau.
Ich hab's gleich.
Stephen Graham. Der... Ja,
nee, das war der Daddy, der Autor, ne? Stephen Graham ist der Vater.
Oh. Hat er echt nur eine Supporting? Okay, krass. Owen Cooper, genau. Natürlich. Owen Cooper, also der Junge und der Vater auch. Das war jetzt aber, wie hieß er? Jetzt habe ich den Namen gerade
gesagt.
Stephen Graham, genau. Die haben ja beide gewonnen und ich. Also der Junge, okay, meinetwegen. Da habe ich jetzt niemanden gesehen, wo ich sagen würde, ja, hätte ich jetzt eher gesehen, obwohl ich jetzt auch nicht alle Serien von gesehen habe. Ne? Zum Beispiel die Geschichte hier über die Menendez-Brüder bei Netflix, die habe ich gar nicht gesehen.
Ja, wo Harvey Bardem mitgespielt hat, ne?
Genau.
Ja.
Aber, Monster. Ey, ganz ehrlich, statt einen Stephen Graham auszuzeichnen, wie wäre es denn endlich mal mit einer Trophäe für Colin Farrell gewesen? Was muss dieser Mann denn noch alles tun?
Das macht die Sache sogar noch schlimmer. Du hattest ja gestern noch gesagt zu mir irgendwie, also erstmal die krasse Schlagzeile ist ja Owen Cooper, der jüngste Emmy-Preisträger, ne, mit 15 oder was.
Ja.
Und du hattest noch so gesagt, ja, nur damit sie diese Headline haben, wurde Colin Farrell gesnappt.
Ja, es war aber früh morgens, da habe ich das noch nicht gecheckt wahrscheinlich.
Ja, ja. Aber guck mal, gegen Stephen Graham ist doch noch viel schlimmer.
Ja, finde ich schon.
Ich meine, Stephen Graham, der hat da viel, man merkt, ne, wenn das der Hauptdarsteller ist, der dieses Projekt initiiert und da selber auch am Drehbuch beteiligt ist, dann weißt du, okay, das ist sein Baby irgendwie, ne?
Ja.
Aber ja, Colin Farrell, ich habe The Penguin, wie du weißt, ne, ich habe da ja auch nur 4 Folgen oder was gesehen. Das ist das Jahr der unvollständigen Serien für mich.
Ja. Matthias guckt keine Serien mehr zu Ende.
Nee. Und ich finde das, ja, ich finde es echt ein bisschen schade. Stephen Graham hat echt, vor allem in der letzten Folge, das war echt krass gespielt. Ich glaube, ich hätte auch Colin Farrell eher vorgezogen.
Ja.
Das ist schon echt ein bisschen schade.
Ja, also es ist ja irgendwie ein bisschen witzig, ne, wie mir dieser Typ ans Herz gewachsen ist, weil bis vor gefühlt 3 Jahren war der für mich immer nur der eine Typ, der mal in diesem einen Film mit der Telefonzelle mitgespielt hat. Weil er irgendwie seine restliche Arbeit, das waren alles eher so Arzi-Filme, sag ich mal, und die habe ich mir einfach nie angeguckt. So. Da war ich nicht so tief drin früher, ehrlich. Aber seitdem ich angefangen habe, mich mit so Regisseuren auseinanderzusetzen wie Yorgos Lanthimos oder einem Martin McDonagh, ey, habe ich den halt immer und immer und immer wieder gesehen. Und seitdem ist der, not gonna lie, so vielleicht mein Lieblingsschauspieler.
Ach ja.
Ja.
Cool. Coole Wahl. Ja, das mit, was war der erste Film noch, den du gerade gesagt hast? Achso, Telefonzelle, genau. Ja, ich
nicht auflegen.
Genau, Telefonzelle und SWAT. Mit dem hatte ich ihn auch noch immer in Verbindung.
Ja.
SWAT fand ich auch sehr, ja, war halt charmant. War halt ein, ich weiß auch nicht, wieso ich den öfter mal gesehen habe in meiner Jugend. Ich mochte ja. Da irgendwie.
Aber dann wiederum, ne, dem gegenüber stehen dann halt so Filme wie Brügge sehen und sterben, ne, oder
oh, ja.
Banshees of Inisherin, wo er auf jeden Fall den Oscar hätte kriegen müssen, finde ich zumindest, ja, über Brendan Fraser. Oder Killing of a Sacred Deer oder The Lobster, ey, der ist einfach. Das ist auch so ein Mann der 1000 Gesichter. Der kriegt jetzt nicht mal so die krasseste Maske, außer jetzt den Penguin vielleicht. Aber wenn du dir mal Interviews mit dem anguckst, was der eigentlich für so ein, ja, fast schon introvertierter, lieber Typ ist, ey, und dann haut er solche Performances raus, das ist der Wahnsinn.
Ja, der ist halt so ein bisschen, wusste er, glaube ich, auch noch nicht so, wo er hin will zu Beginn seiner Karriere. Ne? Du hast es ja mit Nicht-Auflegen ist ja ein richtig. Ich meine, da spielt er halt einen schmierigen Typen, ne, zu Beginn, der halt auch so eine kleine Wandlung durchlebt.
Ja.
Und dann hat er halt SWAT gemacht und ich dachte so, okay, der avanciert jetzt eigentlich nur so zum Bad Guy, / Actionstar irgendwie, ne? Der hat ja hier dann auch, wenn ich mal gucke, genau, Tigerland, der war aber auch ein bisschen dramatisch anspruchsvoller. Das Tribunal, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Minority Report, da hat er eine ganz kleine Bad Guy-Rolle gehabt, ja. Und dann kam er danach erst SWAT und das ganze Zeug. Stimmt, er hat Alexander noch gespielt. Also ja. Es fing tatsächlich, guck mal, der hat hier auch The New World, ich erinnere mich, ja, mit Terrence Malick, Miami Vice, doch, eigentlich ging seine Karriere in so eine Richtung, man wusste noch gar nicht so richtig wohin. Und dann Brügge sehen und sterben, weiß ich noch sehr genau, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Dieser komische Titel, hä, was ist denn das? Und, Cassandras Traum, den habe ich ja auch gesehen von Woody Allen, ja. Stimmt. Ja, ist schon sehr vielfältig, der Typ tatsächlich, ne? Was ich anfangs auch überhaupt nicht gedacht hätte. Das ist genau das, was du gerade, glaube ich, auch gemeint hast.
Ich hätte nicht gedacht, dass der mal so eine Arthouse-Maus wird irgendwie.
Ja, tatsächlich, ne? Dass er so zum Liebling dieser Arthouse-Regisseure avanciert, ja. Und eben dann auch noch so wandlungsfähig ist mit The Batman, mit dem Pinguin. Ja. Und in Banshees hat er ja tatsächlich so eine Art, war der nicht so ein bisschen, ich weiß nicht, war der nicht so geistig auch ein bisschen zurückgeblieben, die Figur, die er dargestellt hat? Oder so ein bisschen dümmlich?
Er war mindestens ein sehr einfacher Typ. Vielleicht, man könnte auch hineindeuten, dass er vielleicht ein bisschen zurückgeblieben war oder sowas.
Ja, irgendwie.
Ja.
Ich hab's noch so gerade.
Also so zwischenmenschliche Konstellationen, so, das hat er nur schwer irgendwie greifen können, dieser Charakter.
Ja. Man merkt auf jeden Fall nicht, dass es jetzt zu einem Colin Farrell
verkommt.
Man merkt aber, wie viel Spaß er hat mit Figuren, die etwas komplizierter so von.
Ja, total.
Von ihrem Geist und vom Charakter her sind. Ja. Ne? Die müssen nicht so, die dürfen auch ein bisschen tiefer haben, ne? Auch mit Blick auf The Killing of a Sacred Deer, das ist ja eh.
Ja.
Ja, also er fühlt sich im Arthouse wohl und im Mainstream, das total. Sieht man so, wenn man seine Vita anguckt, ja. Also ich finde auch ein bisschen, der ist gesnappt worden tatsächlich, ja.
So, das war, und dann finde ich auch in Ultimatio, ich weiß nicht, was wollte ich sagen, habe ich einen Schlaganfall? Ich wollte sagen, im Endergebnis, finde ich, wurde auch The Penguin an sich gesnappt, weil, ja Adolescence war schon eine coole Serie, aber Penguin fand ich nochmal einfach eine andere Hausnummer, weil keiner wusste zu Anfang so, brauchen wir diese Serie und ist dieser Charakter imstande, eine eigene Serie zu tragen?
Ja.
Aber meine Fresse, haben uns Matt Reeves und Colin Farrell eines Besseren belehrt. Ey. Also das war ja wirklich der Wahnsinn.
Hast du, aber so generell für Adolescence, jetzt für Owen Cooper, den Emmy, findest du das gerechtfertigt? Ich meine, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe die mit ihm Nominierten, habe ich nichts von gesehen, tatsächlich hier mit.
Ich auch nicht, aber also sagen wir es mal so, er hat schon krass was gerissen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass diese eine Folge, wo er nur mit dieser Psychologin da redet, schon die halbe Miete war auf dem Weg zu diesem Award.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Und die Darstellerin der Psychologin, ne?
Ja, das war doch hier Erin Doherty wahrscheinlich dann, oder?
Ja, genau, Erin Doherty. Sie spielt die Psychologin, genau.
Die hat ja auch gewonnen. Da haben sie die beide für gewonnen. Diese Folge gewonnen,
ja. Safe. Ja. Das ist schon verrückt, ne? Sie hat nur in dieser einen Folge gespielt und über 45 Minuten hinweg der One-Taker. Ja. Also das muss die Jury sehr beeindruckt haben.
Ja, da bin ich froh, dass Christine Milioti nicht auch in der Kategorie angelaufen ist, weil sonst wäre sie auch gesnappt worden. Ja. Immerhin, die hat nämlich gewonnen für ihre Darstellung der Sofia Falcone / Sofia Gigante in der Penguin. Gigante. Ja. Nee, aber sonst, du hast dich gerade auch noch ein bisschen aufgeregt, ne? Weil du findest, dass Andor da so ein bisschen zu kurz gekommen ist.
Ja, wahrscheinlich.
Outstanding Drama Series. Aber ich muss auch sagen, ich habe The Pit nicht gesehen. Ich keine Ahnung, was das ist.
The Pit ist. Oh, die haben gar keinen Wikipedia-Artikel.
Im Englischen schon.
Achso.
Also ich weiß, ist, dass The White Lotus sehr gelobt wurde, dass auch Severance extrem gelobt wurde. Und deswegen ist für mich jetzt so The Pit so und Andor natürlich auch. Und deswegen ist ja jetzt The Pit für mich so ein krasser Underdog. Ich habe keine Ahnung, wo die Serie jetzt herkam auf einmal.
Also White Lotus ist, die dritte Staffel ist tatsächlich die schwächste von allen.
Ah ja, okay.
Die ist auch wirklich, die hat auch ein ganz, die hat sehr coole White Lotus Momente, aber auch sehr seltsame Story-Entscheidungen tatsächlich. Also es ist so, ist nicht mehr auf dem Level gewesen, ein bisschen vorhersehbar auch alles.
Ja, okay.
Es war nicht mehr so auf dem Level wie Staffel 1 und 2. Mhm. Deshalb, dass die hier keine Rolle spielt bei den Emmys, ist schon okay. The Pit, da habe ich mich gefreut, weil ich kenne Noah Wyle, der hat ja auch einen Oscar gekriegt. Noah Wyle, den kenne ich aus Emergency Room noch. Da war er ein sehr junger Darsteller, auch so angehender Arzt. Und ich sehe hier, bei The Pit spielt er wieder einen Arzt irgendwie in der Notaufnahme oder so. Und das Da. American Medical Procedural Drama Television Series. Interessant, ey. Das, ja. Dass manche Darsteller einfach so in ihre zu Beginn ihrer Karriere Paraderollen zurückkehren, ne? Und dann dafür auch noch mit Preisen überhäuft werden. Er ist halt einfach der geborene Arzt. Ja. Kennst du den, Noah Wyle? Das Gesicht? Sagt dir das was?
Ja, irgendwoher schon, ja.
Okay. Ja, der hat auch ein paar Hollywood-Filmen hat er auch so.
Ich muss auch sagen, ich hab ER nie gesehen, war nie mein Ding.
Ja, ich hab's, als es bei ProSieben damals kam, habe ich's gesehen und bin dann irgendwann hängen geblieben. Gefiel mir sehr gut. Auch mit George Clooney damals, ne? Der hat ja da quasi auch seine Karriere mit ins Rollen gebracht.
Ja.
Ja, und The Studio natürlich, finde ich krass, da ist mein Humorgeschmack doch nicht so verkommen, dass die hier auch so gewürdigt wurde bei den Emmys.
Ach, du mochtest sie?
Ich mochte das, ja. Mhm. Ich fand das schon echt, ich dachte mir so, bin ich irgendwie falsch oder ist das wirklich gut? So, als ich das geguckt habe, war das so mein Gedanke. Aber tatsächlich, The Pit, da muss ich mal reingucken, ey. Ich sehe Noah Wyle so gerne. Und auch, wie hieß es? Horses?
Slow Horses,
das ist ja mit Gary Oldman.
Ah ja.
Ja, von der habe ich auch schon öfter gehört, dass die nicht schlecht sein soll.
Ja, und auch krass, ne, dass, wie heißt er denn nochmal? Dass Carmi und seine Freunde ihren Run beendet haben. Also The Bear. Ich weiß gar nicht, ist sie jetzt überhaupt noch irgendwo ausgezeichnet worden? Ich müsste mal schauen.
War nominiert, ja.
Ja, war wieder in allen möglichen Kategorien nominiert. Ist in der Zukunft, in der Vergangenheit ja auch immer sehr erfolgreich gewesen, aber das hat jetzt so ein bisschen das Studio eingenommen. So.
Ja.
Würdest du sagen, Seth Rogen hat er es verdient?
Ja, schon, doch.
Ich finde, der ist sau sympathisch, ey. Ich finde, der ist immer, der trifft meinen Humor so. Ich finde den einfach immer sau trocken, aber sau witzig.
In der Comedy-Serie verzeihe ich das so ein bisschen, aber eigentlich ein Hollywood-Studio-Executive oder Hollywood-Studio-Boss, der dürfte eigentlich nicht so dümmlich und unsouverän agieren, so wie Seth Rogen in dieser Serie agiert, aber in so einer Comedy-Serie ist das verzeihbar. Also er hat das schon gut gespielt, das muss man schon sagen, ja. Mhm.
Ja, also ich...
Man leidet ja, mit ihm.
Ja,
also diese halbe Katastrophe, in die er sich da so hineinmanövriert, da leidet man schon so ein bisschen mit und lacht.
Ja. Also ich finde, er ist immer sehr, sehr lustig und gefällt mir immer gut. Okay. Ja, sonst... Also ich wollte mich eigentlich nur mal darüber aufregen, dass... Colin Farrell, mein Schatzi, wieder nichts gewonnen hat. Ja, vielleicht kriegt er ja eine Auszeichnung für seine Mitarbeit am Film A Big Ball Beautiful Journey, der bald rauskommt. Ich bin mal gespannt. Okay, war ein Witz. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der Film wird. Ich sehe ihn nächste Woche in der Pressevorführung.
Ah, okay.
Ja, aber er und Margot Robbie, da dachte ich mir, okay, für die Pressevorführung melde ich mich einfach mal an. Kevin Klein, Phoebe Waller-Bridge, ja, das wird doch bestimmt was irgendwie.
Ich sehe gerade, es ist Regie Kogo Nada, ein Künstlername.
Ja, offensichtlich.
Allein Künstlernamen Kogo Nada, interessant.
Park Jong-un, Koreaner. Also er wurde in Korea geboren, ja.
Südkorea. Ja.
Ja, doch. Okay.
Ich habe von dem Film noch nichts gehört. Ist es ein A24-Film?
Nein.
Nein. Ja, aber es ist so die Zeit. Es könnten jetzt kommen halt noch so die Geheimtipps tatsächlich, die nachher bei den Oscars vielleicht eine große Rolle spielen können oder eine Rolle spielen könnten. Ich sehe gerade, das Drehbuch schrieb Seth Rice. Okay, der hat The Menu geschrieben. Das ist auf jeden Fall... ein cooler Vorgängerfilm. Den mochte ich wirklich sehr. Ich habe den auch noch ein zweites Mal gesehen. Also,
Ich habe
ihr
den auch
könnt
neulich
schon.
erst wieder gesehen, ja.
Ja, der ist wirklich sehr, sehr schön, sehr sehenswert. Ja, mit Margot Robbie.
Ja.
Hat sie vor ihrer Schwangerschaft, nach ihrer Schwangerschaft? Weiß ich gar nicht.
Boah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ist das
Das
schon ein
kann ich dir echt
bisschen.
nicht.
Ja.
Wahrscheinlich schon danach.
Und cool, ich seh auch Joe Hisaishi hat hier die Musik komponiert für den Film. Der hat auch für so Studio Ghibli-Filme hat er Musik gemacht, von denen ich keinen gesehen habe, aber ich höre die Musik gerne.
Ach so, ja, okay, sehr
Ja.
gut. Ich bin gespannt. Also ich habe den Trailer sogar gestern Abend im Kino nochmal gesehen.
Ja.
Es scheint irgendwie darum zu gehen, dass Margot Robbie und Colin Farrell durch Verzweigungen, die ich jetzt nicht nacherzählen könnte, zueinander finden und dann irgendwie zueinander finden. Genau.
Das ist, also der scheint so ein bisschen, ohne den Trailer jetzt gesehen zu haben, ich vermute, ein bisschen so Rom-Commy-Drama,
Ja, sowas wird es.
weil hier ist
Ja,
die
sowas wird
Rede
schon sein.
von einem einzigartigen GPS, das in sein altes Auto eingebaut ist.
Ja.
Oder ausgestattet, ja. Also es könnte so ein bisschen Fantasy-mäßig, ja, so vielleicht in die Richtung Everything, Everywhere, All at Once. So vom Fantasy-Style her.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja. Ich gucke
Ja.
mir den Trailer gleich auch nochmal an.
Ja. Okay, also Matthias und ich haben uns im Internet ehrlicherweise Hilfe besorgt. Wir haben so eine kleine Liste vor
Ja.
uns bei Instagram und die würde ich jetzt ehrlicherweise einfach mit dir, Matthias, mit euch auch durchsprechen, um so eine kleine Vorschau auf das Jahr zu geben, weil wir uns dachten, ach, also ich habe die Liste gesehen und dachte, okay, krass, da stehen ein paar Filme drauf, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte mehr. Weil
Das
ich
sind
hatte
aber die
innerlich.
wichtigen. Das sind die wichtigen Filme.
Ja, aber ich persönlich hatte es schon so ein bisschen abgeschlossen mit diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil bisher bin ich so semi-begeistert von 2025 als Filmjahr.
Wie,
Also,
du bist
ja,
nicht
es.
gehypt auf Avatar 3?
Ja, doch schon, aber das ist halt ein Film. Und der rettet ja das Jahr nicht, ne?
Klar rettet Avatar, der rettet das Kino.
Ah, Avatar rettet das Kino. Er macht den, wie hieß er nochmal, Top Gun und rettet das Kino, genau.
Genau.
Genau, also da steht ja ganz zu Anfang mal Bugonia. Den hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich finde es auch krass, das ist nämlich schon wieder ein Lanthimos-Film. Und ich frage mich mittlerweile, haben die Tage dieses Mannes mehr Stunden als meine? Weil, guck mal, der hat eine lange Schaffenspause gehabt, sage ich jetzt mal, für so einen Filmemacher. Zwischen 2018 und 23 kam nämlich nichts, aber dann 23 Poor Things, 24 Kinds of Kindness, 25 Bugonia. Dann hier noch ein Kurzfilm und noch ein Musikvideo. Ich frage mich so, wie macht der Dude das? Also der haut gerade Filme raus wie am Fließband.
Er nimmt die Darsteller auch immer mit,
Ja,
größtenteils. Ja.
wir haben jetzt hier nämlich wieder eine Emma Stone, die war auch schon in Kinds of
Ja.
Kindness und Poor Things am Starten. Jesse
Jesse
Plemons,
Plemons auch.
Kinds of Kindness, ja.
Ja.
Ja, es geht wohl darum, dass Emma Stone übrigens krass, ne, mit so einer, also wirklich Charlize Theron in Mad Max Frisur. Die
Wow.
spielt wohl so eine CEO, so eine volle CEO von so einer großen Company und dann wird sie gekidnappt von zwei Typen, die davon überzeugt sind, dass sie ein Alien sei, das den Auftrag hätte, die Erde zu zerstören. Alter. Das ist schon wieder so eine richtige Lanthimos-Geschichte.
Ja.
Aber guck mal, auch hinter der Kamera, ne? Ein krasses Star-Aufgebot, ne?
Ja.
Wir haben hier wieder Jörschken Fendrix, der hat auch schon bei Poor Things den, wie ich fand, fantastischen Soundtrack gemacht. Dann haben wir hier Ari Aster und sein Kompadre Lars Knutsen mit ihrer Produktionsfirma Squarepack,
Ach.
die den Film produzieren. Emma Stone produziert auch, die hat ja mittlerweile auch eine eigene Produktionsfirma am Stissel. Also ich bin interessant. Ey, Matthias, ich glaube, ich kann heute nicht mehr aufnehmen.
Ich wollte gerade
Ich
sagen,
bin
was du.
wirklich interessiert an diesem Film. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt.
Bugonia. Ja, ich habe jetzt im Rahmen der Venedig Filmfestspiele mitbekommen, genau, dass der da gestartet ist, relativ aus dem Nichts. Ich sehe gerade, der Co-Autor des Drehbuchs war auch an The Menu beteiligt. Ja, ich bin ein bisschen auf Abstand gegangen zu Yorgos Lanthimos Film. Nicht absichtlich, aber ja, ich habe irgendwie zu seinen letzten beiden Filmen, Poor Things war ja überhaupt nichts für mich. Also der hat mich überhaupt nicht irgendwie angesprochen. Genau, Kinds of Kindness, da müsste ich nochmal reinschauen. Der könnte mir besser gefallen, aber ich mochte ja Killing of a Sacred Deer und The Favorite. Ja.
Hast du The Lobster nicht gesehen?
Nee.
Oha, Alter, der ist so geil.
The Lobster.
Der Lobster, den gibt's auch gerade irgendwo.
Ach ja.
Gibt's ja, den
Ah, der ist ja auch mit Colin Farrell.
Stimmt. Ja. Und das ist die Synopsis ist so mega geil, es ist richtig witzig. Also nicht witzig, aber tragisch witzig.
Okay, nice. Der ist ja geil, Colin Farrell mit seinem Schnauzer.
Ja, und auch in dem Film spielt er so einen richtig introvertierten Typ, aber es ist einfach viel zu geil, ey. Und Yorgos Lanthimos ist echt ein verstörter Typ, ey. Mein
Fresser. Ja, also
ein gestörter Typ.
So lässt er die Darsteller auch immer spielen, ne? Ein bisschen psychotisch. Ja, was gibt's noch Feines in diesem Jahr? Ich glaube.
One Battle After Another.
Ah, natürlich.
P.T. Anderson.
Ja, auf den freue ich mich. Das ist noch ein Highlight.
Also wenn ihr, falls ihr diesen Podcast, meine Fresse, ey. Mano. Falls ihr diesen Podcast hört, während er rauskommt, so am Donnerstagmorgen, dann sitze ich gerade in Köln und gucke mir diesen Film an.
Ah, cool.
In der PV, wie man so schön sagt. Aber eigentlich kommt der erst Ende September, ne, bei uns ins Kino.
Der startet ziemlich genau.
Boah, der geht auch 2,5 Stunden nach, du Heiliger. Aber ich finde, die Trailer sehen vielversprechend aus. Bin sehr gespannt, was dabei rumkommt.
Ja, es ist Paul Thomas Anderson und Leonardo DiCaprio, ne? Also, ja, es ist so einer dieser Regisseure, die sehr außergewöhnliche Filme machen, sehr atmosphärische Filme und eben auch ihre Darsteller, die Darsteller sehr gut miteinander harmonieren lässt. Und ich bin mal gespannt, was er hier aus Leonardo DiCaprio rausholt. Ich sag mal, Licorice Pizza, ne? So langweilig, wie das klingt, alles auf dem Papier, umso interessanter ist es gespielt und inszeniert, umso.
Ich fand Licorice Pizza toll.
Ich fand den auch toll.
Ja.
Ich fand den auch toll. Ich dachte mir, als ich das gelesen und gesehen habe, den Trailer, dachte ich mir, wow, toll. Was interessiert mich das irgendwie, ne? Also, das ist so, was ist das für eine Geschichte? Und ich fand die beiden einfach, die Chemie von den zwei Hauptdarstellern einfach so gut und so glaubwürdig gespielt und rübergebracht und so atmosphärisch. Ich hätte denen noch 3 Stunden weiter zugucken können, wie die einfach miteinander befreundet sind, so, ne?
Ja, voll. Ja,
und ich bin gespannt. Der Trailer, der ist schon sehr, ja, wie soll ich sagen, der geht schon sehr kritisch, satirisch irgendwie mit vielen so amerikanischen gesellschaftlichen Eigenheiten um, würde ich behaupten. Also ich sag mal so, der Missbrauch von Waffen in Verbindung irgendwie mit Schwangerschaft ist schon ein sehr skurriles Bild, was da im Trailer präsentiert wurde. Du erinnerst dich, ne? Die Hochschwangere, die da irgendwie so ein fettes MG abfeuert.
Ja.
Also ich hoffe mal, der Film hat einen etwas ernsteren Ton und ist nicht so eine Art Big Lebowski auf Koks.
Ja, ich bin mal gespannt.
Weil Leonardo DiCaprio wirkt halt auch schon so ein bisschen gehetzt in den Streifen. Mal sehen. Der wird sicherlich viele ruhige Momente haben, wenn du schon sagst, 161 Minuten.
Der geht schon lang, ja.
Ist schon ordentlich, ey. Das ist sogar 2 Stunden 40 fast, ne?
Ja, aber die Filme von ihm sind doch immer so lang.
Ja,
Ich hab grad mal durchgeguckt, die sind alle immer unfassbar. Also Licorice Pizza mit 133 Minuten gehört noch zu den kürzeren.
Okay.
Und der Seidenfaden 130, ja, geht auch.
Aber okay, du hast recht. There Will Be Blood hat auch 2 Stunden 40. Fühlt sich aber teilweise, wenn man ihn 3-4 Mal gesehen hat, fühlt sich ein bisschen kürzer an.
Ja, und hier Magnolia, 188 Minuten.
Ja, Magnolia, erinnere ich mich, der ist ewig lang, ja.
Ich habe übrigens, jetzt kommt wieder mein Pile of Shame Gelaber, ich habe von seiner Filmografie hier nur Licorice Pizza gesehen.
Wow.
Ja, und jetzt gibt es in Essen eine Werkschau von ihm. Welche Filme muss ich mir unbedingt ansehen? There Will Be Blood wahrscheinlich.
Unbedingt. Ja. Boogie Nights.
Ja. Mit Heather Graham, glaube ich.
Ja. Ja. Mark Wahlberg vor allem. Und
nee, wer war das denn? Boogie Nights, wen meinte ich denn?
Doch, Heather Graham ist auch dabei. Und Burt Reynolds. Und doch.
William H. Macy.
William H. Macy.
I'm so old, Alter.
Ja, ja.
Marky Mark. Ey, krass, Marky Mark so als 20-something, Alter.
Ja, vor allem als Hauptdarsteller und genau, There Will Be Blood, also unbedingt There Will Be Blood, der ist so unfassbar stark, da bin ich ja auch gespannt, wie du den findest.
Ja, gucke ich mal, dass ich mir die alle irgendwie reinziehe in Essen.
Ja, wenn du die Chance hast, ich würde auch, also ich habe There Will Be Blood damals leider nicht im Kino gesehen.
Ja gut, Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.
Ja.
Ende September. Schau, oh, der nächste Film ist auch interessant, ne?
Warte. Von There Will Be Blood können wir super zu ganz kurz Anomino, den haben wir ja schon hier besprochen, da kam ja der Trailer kurz danach raus.
Anemone.
Anomino.
Das ist genau das Wort, was ich heute brauche bei meinen Wortfindungsstörungen hier.
Also Paul Thomas Anderson, hat ja so großartig Regie geführt im Ölbohr-Drama mit Daniel Day-Lewis. Und der ist tatsächlich auch aus dem Ruhestand zurückgekommen. Haben wir ja hier vor 3-4 Ausgaben schon mal kurz besprochen. Ne?
Ja.
Deshalb wollen wir nur mal dran erinnern. Der Trailer ist auch rausgekommen. Der sieht super, keine Ahnung, super artsy aus irgendwie, der Trailer. Jetzt so ultra nichtssagend. Wir haben ja hier auch kurz den Inhalt angeschnitten. Ist wohl so ein Brüder-Drama mit Sean Bean und Daniel Day-Lewis. ja.
Glaubst du, Sean Bean überlebt den Film?
Ja, das. mal sehen. Ich weiß
geil,
noch nicht.
Bobby Kalitsch macht den Soundtrack. Boah.
was hat er gemacht?
Bobby Kalitsch, der arbeitet mittlerweile mit Ari Aster zusammen. Das ist, also Midsommar, Boris Afraid, Nils Eddington, das ist krass. Bobby Kalitsch.
Ja. Ja, der kann auf jeden Fall was. Das passt auch. Also zu den Bildern, die man da so gesehen hat, bin gespannt, was die Kritiker sagen werden. Dann entscheide ich mal, ob ich mir den angucken werde, ob es sich lohnt nachher oder ob
ich gönne mir den.
Ja, ob Daniel Day-Lewis dann wieder öfter in Hollywood zu sehen ist oder ob das eine einmalige Sache war für seinen Sohn, ja.
Ja, bin mal gespannt. Ja, den nächsten Film in dieser Liste, da kann ich auch schon ein bisschen was drüber sagen. Das ist auch die Frage, ob dieser Schauspieler auch das erste und letzte Mal so richtig in Hollywood zu sehen gewesen ist. Was heißt in Hollywood? Im ernsthaften Schauspielbereich. Also so ein guter Schauspieler wie Daniel Day-Lewis ist er jetzt nicht. Aber ich höre jetzt auf, so kryptisch rumzureden. Es geht um The Smashing Machine.
Mit The Rock.
The Rock, Dwayne The Rock Johnson. Er kann tatsächlich schauspielern, würde ich sagen. Darüber hinaus kann ich den Film allerdings nur bedingt empfehlen. Das ist nämlich ein sehr, 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 sehr geerdeter Film, fast schon dokumentarisch. Die Charaktere bekommen kaum narrativ ab, aber es geht jetzt auch nicht darum, krasse Charakter-Developments zu zeigen, sondern es geht einfach nur darum, darzustellen, wie so ein bisschen die Anfänge des Wrestlings in Amerika, in der UFC, nicht des Wrestlings, sondern der UFC halt abgegangen sind.
Ja.
Das MMA ist ja nicht nur Wrestling. Genau, MMA. Und falls ihr schon Filme von Safdi gesehen habt, also von Benny Safdi in dem Fall, wisst ihr ja, dass der und sein Bruder etwas besondere Pflänzchen sind. Und deswegen solltet ihr ja keinen Mainstream-Film erwarten. Aber falls ihr mal sehen möchtet, dass Dwayne The Rock Johnson auch mehr kann, als nur sich selbst zu spielen, dann gebt dem Film ruhig mal eine Chance.
Ich hab Bock drauf, ich werde mir den angucken.
Ja. Läuft.
Der startet.
Ab Ende September.
Okay.
Ja. Dann gibt es ja noch einen Safdi-Film. Also nicht von Benny Safdi, sondern von Josh Safdi, die bisher immer zusammengearbeitet haben. Plötzlich wollen sie das nicht mehr tun, weil sie scheinbar völlig unterschiedliche Dinge machen möchten, aber doch trotzdem bringen jetzt beide irgendwie Sportfilme raus, was ich dann auch wieder witzig finde.
Ach, was hat der zweite?
Der kommt jetzt mit Marty Supreme um die Ecke. Mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Es geht um Marty Riceman, einen Tischtennisspieler, genau so war das.
Ah, das Tischtennis-Ding, ja, ich erinnere mich.
Der hat im Alter von 22 Jahren 5 Bronzemedaillen bei irgendeiner Weltmeisterschaft gewonnen. Und neben seinem Erfolg hat er scheinbar sehr viele private Turbulenzen durchleben müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass es um diese privaten Turbulenzen geht, neben seinem krassen Turnier, das er da gespielt hat.
Ja, weil Tischtennis ist ja langweilig.
Findest du?
Nein. Ach so, nein. Okay. Ich habe selber 10 Jahre im Verein Tischtennis gespielt.
Echt?
Ja.
Guck mal, man lernt nie aus. Da reden wir schon seit fast 2 Jahren miteinander und das erfahre ich jetzt erst. Ja gut, dann wird das ja vielleicht dein Film.
Vielleicht, ja.
Der kommt allerdings erst im Dezember 2025, aber auch von A24, deswegen ich bin auf jeden Fall am Start und bin auf jeden Fall auch gespannt. Und Timothée Chalamet ist ja auch nicht, ist ja nicht verkehrt, ne?
Nein, war gespannt. Also ich mochte tatsächlich, habe ich ja gesagt, ne, der letzte Film mit ihm, Complete Unknown, ja. Bob Dylan, ich war überrascht, wie überzeugend, interessant Timothée Chalamet das so gespielt hat. Ich kenne ihn ja auch so überwiegend nur als Paul Atreides und ja, dieser blasse, und damit meine ich nicht seine Haut, seine Hautfarbe oder seine Hautblässe, sondern er hat so ein bisschen diesen blassen Typ von Atreides so bei mir hinterlassen, ne? Diesen Story-Arc, den ich ja schon so in etwa, den kannte ich halt schon so ein bisschen. Es war für mich alles irgendwie wenig überraschend, wie er da in Dune agiert. Und also ich sehe den eigentlich ganz gerne, den Timothée Chalamet. Ja.
Da muss ich aber auch mal tatsächlich jetzt, ich sehe den auch gerne, aber da muss ich jetzt tatsächlich mal ein Phänomen ansprechen, das mir ein bisschen Rätsel ist. Wie kann es sein, dass Josh Safdie für einen Film über einen Tischtennisspieler $70 Millionen aus dem Fenster geworfen hat? Das ist teurer als Civil War, Alter. Und Civil War ist, du musst halb Amerika anzünden und ein Tischtennisfilm über Marty schieß mich tot ist. Keine Ahnung, du musst den Film, wie er Tischtennis spielt. Wie kann sowas 70 Millionen kosten, ey? Und wie soll dieser Film jemals zu einem Erfolg werden? Das wird doch nichts.
Ja, also
der Film wird doch jetzt nicht so krass performen, dass er jetzt 200 Millionen einspielt oder so.
Also es ist definitiv eine Summe. Wen hat er da als Co-Leads?
Gwyneth Paltrow.
Ach.
Und danach hört es doch schon ein bisschen irgendwie auf, fast mit den bekannten Leuten. Odessa Azion, Kevin O'Leary, Tyler O'Connor, Abel Ferreira,
ja, interessant.
Philippe Petit, wie geil ist das denn, Alter? Kennst du den?
Nee.
Das ist geil. Das ist dieser Hochseil-Draht-Tänzer da, der auf so einem Drahtseil zwischen den beiden Twin Towers des damaligen World Trade Centers hin und her gelaufen ist.
Ach was, okay.
Ja, was der jetzt in diesem Film zu suchen hat, weiß ich nicht. Geil, ey.
Ja.
Hast du den Film über ihn gesehen damals? The Walk?
Mit Joseph Gordon-Levitt, ne?
Ja, boah, der ist mir fast schlecht geworden, ey.
Der Film, der war aber nicht so gut.
Also er war jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand den okay.
Ja, ich fand das ein bisschen CGI über...
Ja gut, wie hätte man es sonst machen sollen?
Ja, also es sah alles sehr künstlich aus irgendwie.
Der war auch doch von irgendeinem bekannten Regisseur, was, Robert Zemeckis.
Ja, Robert Zemeckis, ja.
Ja gut, man muss aber auch sagen, Robert Zemeckis ist so ein richtiger Okay-Guy geworden, ne?
Ja, also, ja.
Das Niveau von Forrest Gump und Back to the Future haben seine Filme schon lange nicht mehr irgendwie das.
Ja, das nicht, aber hin und wieder bringt er schon. Also ich meine, Flight, wie hieß er mit Denzel Washington? War es Flight?
Ja. Ja, Flight.
Den mochte ich sehr gerne oder mag ihn immer noch sehr gerne. Der ist wirklich, wirklich cool. Und ich habe ja letztes Jahr auch oder erst dieses Jahr Here habe ich gesehen, ne? Der aus dieser einen Perspektive nur, wo die Kamera so starr ist und in dieses Haus reinfilmt.
Ja, den mochtest du.
Den mochte ich eigentlich auch. Der war wirklich nicht verkehrt so.
Aber Alter, Here und Back to the Future.
Ja, ja, das ist logisch, logisch.
Ey, speaking of which, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, das kann ich dir auch gerne on-air erzählen. Ja. Guck mal, check mal in Marburg, ob Back to the Future wieder ins Kino kommt, weil in Essen zeigen die den nochmal.
Ah.
So zum 40-jährigen Jubiläum. Ich freue mich wie Bolle, Alter. Ich glaube, der ist zwar, oder zeigen die den in Essen oder in Herne, die zeigen ihn auf jeden Fall, aber der ist, glaube ich, auch schon fast ausgebucht, ey. Da muss ich auf jeden Fall
einfach zuschlagen. Ja, da muss, das muss ich mal.
Ja.
Ja, ich bin froh, wenn ich es diese Woche wenigstens einmal noch ins Kino schaffe. Ja. Ist gerade sehr viel los bei mir, aber. Ja, das ein oder andere hole ich ja im Streaming nach.
Ja. Wir leben ja auch nicht nur fürs Kino, nicht?
Nee, leider nicht. Du hast ja sogar, kurzer Sidekick, du hast ja sogar in die Sonne schauen schon gesehen, ne? Jetzt auch.
Ja.
Ja.
Habe ich.
Okay. Ja, aber dann lass uns mal gucken, vielleicht kriegen wir nächste Woche so eine kleine Zusammenfassung der letzten Neuerscheinungen. Können wir dann ja nochmal, würde ich dich gerne dazu befragen. Vielleicht sehe ich den bis dahin ja auch. Aber jetzt im Oktober startet ja noch, hatte ich gesehen, startet ein neuer Tron-Film, ne?
Ja.
Hast du den auch auf deinem Zettel?
Tron Ares.
Ja.
Okay, also das Ding ist, der hieß Tron Legacy, ne? Den zweiten Teil da, den habe ich gesehen, den originalen Tron-Film habe ich gar nicht gesehen. Den aus den 80ern ist er, glaube ich, ne? Das heißt, ich bin nicht so krass emotionally invested und jetzt muss ich tatsächlich sagen, für mich ist Jared Leto auch so ein bisschen verbrannt, ey, seit er den Joker gespielt hat. Da kann er nichts für, so, aber diese Rolle ist halt so eine krasse Witzfigur, dass es für mich so ein bisschen auf ihn abgefährt hat. Deswegen steht der Film für mich so ein bisschen unter schwierigen Vorzeichen, muss ich sagen, aber ich werde der Nummer eine Chance geben, auf jeden Fall. Und Greta Lee ist dabei, also.
bei Tron Ares ist, wie du schon gesagt hast, Jared Leto, der spielt aber, ich habe gestern zufällig einen kleinen Trailer davon gesehen, der spielt aber mehr so den Antagonisten, wenn mich nicht alles täuscht.
Naja, also der Film ist nach seiner Figur benannt, weil er spielt Ares. Also.
Ach was, okay.
Ja, ja.
Es wirkte auf mich so ein bisschen, ist er jetzt der Star in dem Film oder ist er tatsächlich so, ja, ist er die Hauptfigur, obwohl er der Antagonist ist? Das habe ich nicht ganz gecheckt.
Das ist alles noch sehr vage gehalten, finde ich.
Ja, okay.
Also die offizielle Synopsis von Disney ist, Tron Ares follows a highly sophisticated program Ares, who is sent from the digital world into the real world on a dangerous mission marking humankind's first encounter with AI beings. Also das könnte schon so eine nahe Zukunftsvision malen. Ich meine, irgendwann werden wir sicherlich mit so AI-Viechern zu tun haben, aber
ja.
Ich bin gespannt. Ey. Oha, die Musik kommt von den Nine Inch Nails. Wie witzig ist das denn?
Ja.
Ist das geil. Freust du dich auf den Film? Hast du irgendeine Meinung dazu?
Ich hab zu Tron tatsächlich gar nicht so die Verbindung. Ich habe den ersten, den allerersten, ich weiß nicht mehr, ob ich den mal gesehen habe, mit Jeff Bridges. Und ich sehe auch hier, spielt ja auch wieder Jeff Bridges die Hauptrolle. Im zweiten Teil, ne, in Legacy, wird er ja de-aged.
Ja.
Oder zum Teil de-aged. Da kenne ich auch nur so VFX-Breakdowns. Ich weiß aber auch nicht, ob das gut angekommen ist und ob jetzt hier irgendwie Jeff Bridges auch die Hauptrolle spielt als de-aged der Hauptfigur. Schwierig. Ich glaube, das ist auch in Verbindung mit der Produktion wird darüber auch ein bisschen kritisch berichtet. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr ganz genau. Das Tron Legacy war in der einen oder anderen Stelle, war es auf jeden Fall so in den Schlagzeilen. Ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen dieser CGI-Geschichte, ja.
Ja.
Sind wir auf jeden Fall
mal gespannt.
Ja, ich bin neutral. Bin auch nicht so der, wie du wahrscheinlich auch nicht so der riesen Jared Leto-Fan.
Nee, ich bin auch nicht so der riesen Blockbuster-Fan, ist ja auch kein Geheimnis. Also. Deswegen möchte ich jetzt nochmal, es sei denn, du möchtest da jetzt noch tiefer reinspringen, kann zu Tron nicht viel sagen, einen Film empfehlen, oder was heißt empfehlen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber mal anmerken, dass ich mich sehr auf diesen Film freue. Der heißt nämlich Die My Love von Lynn Ramsay. Und da geht es darum, dass Jennifer Lawrence und Robert Pattinson, das sind ja zwei Darstellende, die ich sehr lieb gewonnen habe.
Ja.
Die sind so ein junges Paar aus New York City, das nach Montana zieht, weil sie sich so ein etwas ruhigeres Leben wünschen. Aber das führt dazu, dass bei der Frau, Grace, gespielt von Jennifer Lawrence eben, es zu so einem Gefühl der Isolation und des psychologischen Stresses kommt. Und diese aufkeimenden Gefühle bei ihr, diese negativen aufkeimenden Gefühle, wirken sich dann natürlich auch auf die Ehe der beiden aus. Und da bin ich wirklich gespannt, weil das könnte so ein Kammerspiel sein zwischen zwei Darstellern, die wirklich unfassbare Leistungen abrufen können, wenn das Drehbuch denn stimmt. Und da das Ganze auf einem Roman basiert, der hoffentlich gut ist, ich bin mal wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Martin Scorsese ist Produzent, das muss jetzt gar nichts heißen, um ehrlich zu sein. Der ist vielleicht nur so einer der gewesen, der die Hand so ein bisschen drüber gehalten hat. Ne?
Vielleicht ist er der Patenonkel von Lynn Ramsay oder.
Ja. Nee, aber bei Jennifer Lawrence und Rob Pattinson, da bin ich auf jeden Fall am Start.
Sie hat ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Beautiful Day hat sie gemacht. Das ist auf jeden Fall ein relativ hartes so Drama-Thriller mit Joaquin Phoenix, ne?
Mhm.
Hast du den mal gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Joaquin, sag ich schon. Der hatte noch so einen anderen Titel. Ich komme gerade aber nicht mehr drauf. Das ist international, oder der Titel hat sich kurzzeitig nochmal geändert, hat er international. Ja, also ist auf jeden Fall interessant, dass ich wusste auch gar nicht, dass das eine Frau ist, die Beautiful Day Regie geführt hat. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, interessant. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Hat sie zwei gute Hauptdarsteller. Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, ja. Das ist bestimmt eine gute...
Ja.
Gutes Ensemble. Sehr Arthouse-lastig. Was uns da noch Ende oder in der zweiten Hälfte des Jahres erwartet.
Total, ne? Ja. es geht ja sogar noch weiter.
Ja.
Nee, also da möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, weil das ist jetzt das zweite Arbeitstier, was wir mittlerweile im, ich sag mal, Mainstream-Arthouse-Kino haben, nämlich Luca Guadagnino.
Oh.
Der hat ja 2024 zwei Filme rausgebracht, Challengers und Queer, und jetzt schon wieder den nächsten in den Startlöchern. After the Hunt heißt der. Der ist mit Julia Roberts, die eine College-Professorin spielt, und Andrew Garfield, der einen Kollegen von ihr spielt. Und da geht es darum, dass er wohl des Assaults, also wohl des Übergriffes, beschuldigt wird, und dann muss wohl auch Julia Roberts sich, aus welchem Grund auch immer, das ist noch ein bisschen vage gehalten, mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Ich bin mal gespannt, Luca Guadagnino, der macht gute Filme, Andrew Garfield sehe ich gerne, Michael Stuhlbarg auch ganz cool. Julia Roberts, naja, aber wenn sie das richtige Drehbuch zur Seite kriegt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da was ganz Cooles bei rumkommt.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach Zündstoff.
Ja.
Das klingt nach Zündstoff, wenn da so Übergriffigkeit.
Und da brauchen wir uns jetzt auch wieder gar nichts vorzumachen. Es ist ein Guadagnino-Film, der wird nicht plotgetrieben sein, sondern charaktergetrieben sein. Ich nehme an, dass da spannende oder dramatische Dialoge stattfinden werden, und deswegen, ich freue mich da drauf. Ich bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Oder auf mich. Ich weiß nicht, ob du dir den auch anschauen wirst.
ich habe einen Screenshot dazu gesehen, tatsächlich vor einiger Zeit, und hatte mich noch gewundert, dachte, krass, interessante Kombi. Andrew Garfield und Julia Roberts, die werden aber hier nicht so eine, nicht so das offensichtlichste Love Interest, ne? Also ich glaube, zwischen den beiden ist ja auch so ein bisschen Altersunterschied. Julia Roberts, die ist doch schon... Die schon 60 so.
Ja, aber die sind ja nur Kollegen, ne?
Ja, aber das ist trotzdem eine interessante Kombination, vor allem wenn du jetzt sagst, stimmt, was die Handlung des Films betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass Luca Guadagnino da. Ja, aber du sagst es, der ist irgendwie sehr umtriebig, ne? Hast du eben auch gemeint.
Ja, und, der ist ein Arbeitstier.
Ich hab irgendwie, kam bei uns ja erst Challengers raus und parallel irgendwie so gefühlt 4 Wochen später kam schon Queer.
Ja.
Mit Daniel Craig und.
Ja, das ist wirklich krass, ja.
Und jetzt hat er schon wieder seinen nächsten Film. Kann es sein, dass das hier bei uns innerhalb von einem Jahr, dass er 3 Filme hier released hat? Ich weiß nicht, wann der hier bei uns startet.
Ja.
Ne? Also
ungefähr mit, so ist
mit,
es, ja.
Ungefähr, ne? Mit Challengers, Queer und jetzt After the Hunt. Und wahrscheinlich dreht er gerade schon wieder irgendwas.
Ja.
Kann ich tobt, mir auch vorstellen. Tobt sich ordentlich aus.
Ja. So. Dann machen wir nochmal einen kleinen Ausflug, würde ich sagen, ins südkoreanische Kino. Da geht es nämlich um No Other Choice von Park Chan-wook. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worum es da geht, aber ich bin schon alleine da am Start, weil Park Chan-wook. Und jetzt habe ich extra 2-3 Minuten eingeplant, damit Matthias wieder ein bisschen abranten kann, weil ich habe weder Oldboy noch Snowpiercer gesehen. Krass,
ja, gut. Ich weiß. nee, Snowpiercer ist ja von Bong Joon-ho.
Ach so, ja, okay. Ach, da hat er, stimmt, da hat er nur produziert. Ja gut, aber ich habe Oldboy nicht gesehen. Ich habe bisher nur, wie hieß denn sein letzter Film gesehen, ne?
Der Nebel oder Die Frau im Nebel oder
was? Die Frau im Nebel, genau.
Ja, den habe ich nicht gesehen.
Ach, den hast du nicht gesehen.
Den habe ich nicht gesehen.
Mhm.
Ja, Oldboy ist, ja.
Ja, aber ich liebe das südkoreanische Kino, deswegen.
Ja, total.
Ja, Oldboy ist ein Klassiker, ich weiß. Ich muss den unbedingt nachholen. Ein
Kultklassiker, aber nicht das Spike Lee Remake mit.
Nee, das koreanische Original natürlich.
Ja, das. Ich glaube, es war von Spike Lee, das Remake.
Ich glaube auch, ja.
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 Das ist auf jeden Fall nicht so gut adaptiert, aber No Other Choice. Hatte nicht Park Chan-wook jetzt auch sogar einen Film oder ist das der?
Das ist der.
Das ist der.
Ja.
Ah, guck, der ist sogar schon als bester internationaler Film Oscars 26 auf der Shortlist anscheinend, ja.
Ach ja.
Mhm.
Ist das schon, okay. Dann bin ich noch gespannter.
Ja, mal sehen, ob ich den gucken werde. Mal gucken, wenn der mir irgendwo unter die Finger kommt, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe jetzt auch nicht alle seine Filme gesehen, ne.
Ja.
Den kenne ich auch. I'm a Cyborg, but that's okay. Also vom Titel her, aber den habe ich auch nicht gesehen. Die Taschendiebin. Oh, der ist schon 10 Jahre alt, krass. ja, und Die Frau im Nebel, der ist ja auch schon 3 Jahre, okay, naja.
Ja.
Ja, der ist auch hier so, der hatte ja auch hier einen Start, meine ich, Die Frau im Nebel. War der nicht sogar auch für einen Oscar nominiert? Bester?
Ja, war er auf jeden Fall.
Oder hatten sogar gewonnen?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Ich weiß es gerade auch nicht. Naja.
Aber kann sein, kann sogar sein, dass er gewonnen hat. Das möchte ich jetzt aber wissen. Im Nebel.
Shortlist auf jeden Fall, ja. Nee, ich glaube, der war nicht nominiert. Auf der Shortlist. Aber der ist auf jeden Fall sehr über die Festivals und über die internationalen Filmpreise ist er oft besprochen worden, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Scheint sich wohl zu lohnen. Ja,
ja.
Park Chan-wook, der macht schon außergewöhnliche Filme.
Total. Ach, aha. Nee, stimmt, du hast recht. Aber in dem Jahr habe ich jetzt echt gefragt, ob der da gewonnen hat. Natürlich nicht, das war ja unser Beitrag.
War unser sogar, ne?
Ja, ja, am besten nichts.
Am besten nichts Neues. Der hat ja ordentlich abgeräumt. Ja.
Bin auch mal gespannt, wie viele Oscars hat er gewonnen? Irgendwie 7 oder so?
Ja.
Er hat schon einige gewonnen oder vielleicht sogar 8. Ich weiß gar nicht mehr. Ah ne, mit 4 Oscars, ja okay.
Waren auf jeden Fall einige, ja.
Bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Entscheidung in, weiß ich, 10 Jahren oder so gealtert ist.
Oh, Entschuldigung. Ich hab grad dieses...
Da ging Bittersweet Symphony los.
Ein Song, der auch Hardest Revival irgendwie gefeiert hat,
dieses
Jahr.
Ja. Okay, wir sind auch fast durch. Einen Film möchte ich auf jeden Fall, oder... Ja, doch, einen Film möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Jay Kelly, da geht es um einen Schauspieler namens Jay Kelly, gespielt von George Clooney, der durch Europa reist und sich dann irgendwie mit Entscheidungen, die er getroffen hat, beschäftigen muss. Mhm. Da bin ich hauptsächlich von Noah Baumbach als Regisseur angefixt und natürlich auch von seiner hinreizenden Frau im Cast, nämlich Greta Gerwig, meine Hollywood-Maus, die eigentlich leider gar keine Hollywood-Maus sein sollte. George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Riley Q, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Greta Gerwig, ja, Josh Hamilton, das ist Isla Fisher, meine Fresse, was für ein Cast, ey.
Unfassbar guter Cast, ja.
Ja. Und der kommt, ja, der kommt auf Netflix, aber erst im Dezember und am 14. November in ausgewählten Kinos. Okay, das können wir uns in Deutschland wahrscheinlich auch wieder abschminken.
Ja, für die
Oscar. Okay, dann kommt er im Dezember auf Netflix.
Für die Oscar
Quote. Ach nee, hier steht, der soll auch in die deutschen Kinos kommen. Okay.
Ich hab Laura Dern hatte ich irgendwo, war das der Trailer von Jay Kelly, kann das sein, dass ich sie da gesehen habe und mich noch gewundert, oder war es dieser, nee, ich glaube es war dieser Caught Stealing, ja, von Darren Aronofsky, der ist ja schon gestartet, ne, ja. Ah, siehst du, den muss ich eigentlich auch noch erwischen. Ich glaube, der ist sogar bei uns schon wieder raus aus dem Kino. Ja, hab aber Bock auf den Streifen. Ja, ich hab nur wegen Laura Dern. Großes Ensemble auf jeden Fall, ne? Noah Baumbach. Keine große Verbindung zu dem Mann.
Ich mag seine Filme.
Oh.
Also ich habe nicht alle gesehen, aber Francis Hay, gefühlt Mitte 20 hatte ich neulich erst bei A42 drin. Marriott Story fand ich toll. Weißes Rauschen war wild, aber auch cool. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ja.
Auch wieder für Netflix der Film. Das auch ist schon spannend. Ja.
So wie White Noise auch schon. Ja. Oh, okay, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich weiß, der Blockbuster Babbo muss langsam los.
Ah, alles gut.
Aber einen Film haben wir uns ja noch auf jeden Fall noch aufgehoben. Ne?
Das unbedingt, ja.
Dürfte wahrscheinlich auch so ziemlich der Abschluss des Jahres sein. Du weißt wahrscheinlich, welchen ich meine, oder?
Naja, erstmal noch Frankenstein ist ja auch ein Netflix-Streifen. Ach,
noch,
ne?
Einer.
Ja, ja.
Stimmt, ja. Gut, Frankenstein kommt auch noch, ja.
Guillermo del Toro.
Ja.
Der wird wahrscheinlich, ich stehe ja nicht so drauf, wenn es zu steampunkig ist in dem Fall. Also der Trailer sieht ja so ein bisschen in die Richtung aus, dass es gar nicht so eine Art Historiendrama ist, sondern eher so ein Fantasy angehauchtes Steampunk-Setting. Ja. Aber der kriegt da jetzt schon sehr gut Vorschusslorbeeren, auch durch Venedig. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Ich mochte die letzten Guillermo del Toro-Filme auch sehr gerne. Der kündigt nur immer so viele krasse Projekte an und Projekte, an denen er Interesse hat. Ja, und dann macht er immer das Langweiligste, so gefühlt für mich. Ja, er erzählt immer, oder es kommen oft Meldungen darüber, Guillermo del Toro wird hiermit und damit in Verbindung gebracht. Ja. Und dann wird es aber immer so, dass, auch wenn das geil ist, dass er Frankenstein macht, ne, oder gemacht hat, aber so, ja, hätte er mal lieber das andere gemacht, wär so meine Wahl gewesen, weißt du? Und
ja.
Ja, also weiß ich jetzt nicht, die Verfilmung von Anime XY oder so, ne? Das klingt auf jeden Fall schon immer ganz cool, oder ein anderes Videospiel-Franchise, mit dem er in Verbindung gebracht wird, oder Zeichentrick-Verfilmung. Ja, jetzt ist es halt Frankenstein für Netflix, ja, mal sehen.
Weißt du, was peinlich ist oder traurig ist? Ich habe Pan's Labyrinth noch nicht gesehen.
Ja, ich habe den einmal gesehen, der ist heftig, der Film, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sehr sehenswert. Und
ja.
Das
ist doch der Film mit diesem Viech, das die Augäpfel so in den Händen hat, ne?
Ja. Dieser Traumwelt und
ja,
auch viel so Metapher auf den Zweiten Weltkrieg und
ach, schon wieder.
Okay. Traumaverarbeitung und so ein Ding ist das halt, ne? Also er ist jetzt nicht so, kein Feel-Good-Movie tatsächlich, ne? Oder auch nicht so. Aber der hat dann schon den ein oder anderen Jumpscare-Horror-Moment auf Guillermo del Toro-Art. Er hat ja mit Pan's Labyrinth hat er halt so seinen Durchbruch gehabt, ne?
Ja.
Obwohl er schon mit seinem Stil oder sehr stilsicher vorher mit seinen Filmen unterwegs war, ja. Aber gut. So ein Pacific Rim würde ich mir mal wieder wünschen. So war es halt. Ein etwas seichteres, CGI-lastiges Action-Spektakel vielleicht, ja. Weil da schafft das ja auch so eine dramatische Ebene oder eine sehr figuren-driven Ebene, character-driven Ebene so einzubauen, ne? Also das war das Besondere am Pacific Rim. Die perfekten Action-Sequenzen, die wirklich sehr spektakulär inszeniert waren, plus eben gute Figuren miteinander auf die Leinwand geschickt. Ja.
Meinst du, da war für alle was dabei?
Da war wahrscheinlich, ja. Also ich finde Pacific Rim relativ einzigartig unter diesen ganzen Kaiju-Filmen, ne? Godzilla, ja. King Kong, Cloverfield und so. Die so die letzten 10, 15 Jahre auf den Markt gekommen sind.
Ja.
Mal Godzilla aus Japan oder so ausgeklammert. ja. Aber genau, du wolltest ja wahrscheinlich noch, genau, wo wir gerade von CGI-lastig sprechen, wolltest du, glaube ich, nochmal einen kurzen Schwenker auf Avatar bringen.
Ja.
Auf den ich ja schon Bock habe, habe ich dir eben schon gesagt, ne?
Ja.
Also, freue ich mich schon sehr drauf. Ich will auch den zweiten jetzt demnächst mal wieder rewatchen, aber stimmt, ne, der kommt wahrscheinlich im Kino noch mal. Könnte man es auch verbinden.
Ja.
Ja.
Ich habe den seit damals nicht mehr gesehen.
Ich habe den noch einmal zu Hause geguckt irgendwann. Ja, auch kurz.
Weil ich hatte Avatar 2 dreimal, glaube ich, im Kino gesehen.
Oh.
Und ja, und dann...
Wie kam's?
Also einmal war ich direkt in der Mitternachts-Preview mit ein paar Freunden und dann war ich nochmal mit einem Kumpel drin und dann war ich, glaube ich, nochmal mit meinen Eltern drin. Genau.
Ah, okay.
Oder mit meiner Family, irgendwie sowas.
Okay. Mochtest du den so sehr, ja?
Was heißt, ich mochte den so sehr, aber ich, also ich finde, das war der erste Film nochmal so.
Mhm.
Aber ich weiß auch einfach, dass gerade diese Avatar-Filme für mich so gut wie im Kino zu Hause nie mehr funktionieren. So. Und deswegen nutze ich die Gelegenheit dann immer, die dann einfach nochmal ein, zweimal zu genießen im Kino.
Das stimmt. Das stimmt. Also, wenn ich die Frage nochmal, also du hast einfach Spaß mit Avatar, höre ich daraus auch. Ne?
Ja. Also den ersten Film habe ich tatsächlich auch relativ häufig zu Hause gesehen, weil irgendwie hat mich damals das Worldbuilding total abgeholt und ich fand das alles total toll.
Ja. Ich mag Avatar auch, also die Welt von Pandora und so, da tauche ich gerne ein. Es gibt ja, wenn man so über Avatar mit anderen Filmfreunden spricht, selbst welche, die nicht so wie du jetzt vielleicht eher so einen Fokus auf Arthouse haben oder wie ich eher einen Fokus auch auf Mainstream und auch Blockbuster, bei mir ist es ja eher bunt, aber wenn man mit anderen Filmfreunden, dann trifft man auch oft auf welche, die sagen, die lehnen Avatar auch komplett ab, ne? Das gibt's ja auch tatsächlich. Obwohl man Genrefreund ist und ich bin auch eigentlich ein Fan dieser Welt.
Ja. Guck mal, aber dann gibt's auch so Leute wie den Spors zum Beispiel, ne?
Ja.
Als wir mal dieses Filmcatchen da gespielt haben, da hat er irgendwann echt gesagt, ja. Also die Story und so sei mal dahingestellt, aber was Avatar so für ein Meilenstein fürs Kino war, ne?
Ja.
Das muss man eigentlich auch in Betracht ziehen, so.
Immer noch. Also,
immer noch, ja.
Du sagst es ja selber, es ist schon ein Erlebnis oder eine ganz, na ganz anders nicht, aber es ist nochmal ein anderes audiovisuelles Erlebnis auf der Leinwand. Das ist...
Total.
Es ist nicht so, dass ich im Kino sitze und besonders bei Avatar 2, weil der ja nochmal so eine technische Meisterleistung war, oder ein Upgrade vom ersten auf technischer Ebene. Ich fand es total beeindruckend, einfach wie sauber Motion und Texturen dargestellt werden, weißt du? Und wie überzeugend das halt so alles in einem Flow ist und alles sehr stimmig ist, was man so auf der Leinwand sieht. Anders als andere CGI-Blockbuster oder CGI-lastige Produktionen. Da muss man schon sagen, das ist schon eine krasse Symbiose, die James Cameron da jedes Mal gelingt.
Ja.
Also so aus Storytelling und in Verbindung eben mit ja, dieser hochtechnischen Meisterleistung.
Total.
Ne?
Ja. Ich war da immer so ein bisschen im Zwiespalt, gerade was James Cameron angeht. So. Weil ich meine, ist Avatar jetzt so geil, dass ich dafür in Kauf nehmen möchte, von ihm nie wieder was anderes zu sehen, selbst wenn er jetzt behauptet, diese Hiroshima-Geschichte da verfilmen zu wollen. Aber
ja, Ghost of Hiroshima.
Ganz ehrlich, der Bruder ist irgendwie Mitte 70 oder so.
Ja.
Ja, und wir haben jetzt 3 Filme von 5 und ich glaube nicht, dass 4 und 5 überhaupt schon gedreht wurden. So, also der wird noch einige Jahre damit beschäftigt sein.
3 Filme von 5 in 16 Jahren, ja.
Ja.
Ja, der Workflow ist anscheinend sehr kompliziert. Ist nicht so schnell, dieses Verfahren.
Und ich bin wirklich gespannt, ob Avatar 3 auch wieder so im 2-Milliarden-Bereich spielen wird. Oder wie das denn jetzt diesmal läuft, wirklich. Ja.
Also der Trailer ist ja relativ nichtssagend. Wir sehen, dass es diesen neuen Feuerstamm, den Na'vi. Und das einzige Detail, was ich jetzt irgendwie... jetzt nicht sehr überraschend, aber ich fand's cool irgendwie, dass das scheint wohl so ein bisschen jetzt die umgekehrte Revenge-Story zu sein. Also wo Quaritch im zweiten Teil der war, der irgendwie Rache nehmen wollte, ist es jetzt anscheinend Jake Sully. Ja, der jetzt irgendwie, zumindest deutet sich das im Trailer so ein bisschen an. Finde ich eigentlich ganz gut. Also ja, wenn es darum geht, Rache zu nehmen oder Vergeltung oder das, ich könnte mir vorstellen, James Cameron, der macht das schon cool auf jeden Fall, ne? Also
bei mir, mein Eindruck ist eher, dass Neytiri diejenige ist, die Rache für den gestorbenen Sohn haben möchte, nicht Jake.
Stimmt, auf ihr lag eher der Fokus, ne?
Ja,
stimmt.
Weil Jake Sully sagt zu ihr, du kannst nicht immer mit Hass im Herzen leben. Und
stimmt, so war das, ja.
Was ich cool finde ist, jetzt haben wir endlich mal nicht nur die böse US-Regierung in Form dieses Quaritch, sondern die scheinen sich ja auch mit diesen Feuermenschen nicht so gut zu verstehen. Zumindest wird die Stammesführerin von denen, die Schamanin, da so ein bisschen als Antagonistin aufgebaut.
Ah, ja.
Im Trailer schon und deswegen, da bin ich mal gespannt. Ja.
Ja. Ja, starke Frauenfiguren.
Ja, die hat Cameron ja schon immer geliebt.
Und gekonnt und er wird Neytiri auf jeden Fall sehr würdig hier ihren Pfeil und Bogen einsetzen lassen.
Ja. Na gut, das hat sie ja bisher auch schon getan.
Ja.
Aber sie waren halt auf den Spuren von Alan Ripley.
Ja.
Und Sarah Connor.
Ja.
Und Rose DeWitt Bukater. Okay.
Wobei das krasseste, was sie gemacht hat, ist halt irgendwem ins Gesicht zu spucken.
Ja, aber sie hat sich auch aus diesen Strukturen gelöst. So gut
ja, es logisch.
Auf einem Scheißschiff, wo sie alle gefangen sind. So.
Ja, klar.
Ja.
Das Sklavenschiff.
Das stimmt. Dass sie in Ketten zurück nach Amerika. Ja.
Irgendwie so, ne? Ja.
Bringen sollte, ja.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss hier mit Titanic.
Yes. Alright. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Oder? Dann, was haben wir gesagt? Nächste Woche machen wir mal wieder so einen kleinen, was hast du zuletzt gesehen? Das hatten wir auch schon länger nicht mehr.
Sollten wir
mal darüber reden konnte, was wir so gesehen haben.
Ja,
dann machen wir das.
Ich hab beim letzten Mal auch ein paar Sachen noch zurückgehalten.
Ja. Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal.
Das wäre vielleicht was, ja.
Und deswegen, oder damit wünschen wir euch dann wahrscheinlich eine gute Woche. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch, Niklas.
Ja, danke dir auch. Macht immer Spaß, ne? Und euch wünschen wir auch viel Spaß. Und zwar beim Filme schauen und beim Serien schauen, ob zu Hause oder im Kino, beim Streamer oder sonst auch wo. Völlig egal. Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Ritt.
Einen guten Ritt. Howdy.
Ciao, ciao.